Frohes Neues, hallo! Hier ist euer Medizin- und Gesundheitssystemforscher-Podcast auf Messerschneide. Wir schneiden weiter auf 2025. Willkommen im neuen Podcastjahr. Mein Name ist Felix Riebenschneider. Mir gegenüber sitzt auch dieses Jahr wieder meine liebreizende Schwester.
Julia Riebenschneider, herzlich willkommen auch von mir und ein frohes neues Jahr.
Wir sind beide Ärzte aus Leidenschaft, aber es gibt wie immer einiges, über das wir reden müssen, würde ich mal sagen, liebe Julia. Bist du gut ins neue Jahr reingestartet und hast wieder Energie für weitere spannende Folgen auf Messerschneide?
Hell yeah, Felix. Ich hatte wirklich einen sehr schönen Start ins neue Jahr. Und ja, bin jetzt froh, dass es weitergeht. Ich muss sagen, der Winter war irgendwie bis jetzt noch nicht so gut. Der Dezember war ziemlich krankheitsgeprägt, deswegen sind wir jetzt langsam aus unserem kleinen Winterschlaf erwacht. Ich glaube, wir hätten eigentlich gerne noch viel, viel mehr zwischen den Jahren vielleicht auch mal gepostet, was wir auch alles angeteasert hatten in dieser letzten Weihnachtsfolge. Vielen Dank auch für die ganz lieben Kommentare dazu bei Instagram. Das war natürlich auch sehr herzerwärmend, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich war todeskrank, Felix war auch ziemlich beschäftigt und
es war viel los.
Es war einfach sehr viel los. Aber jetzt sind wir genesen und wieder motiviert und genau.
Und es wird Zeit für ein bisschen Feedback, würde ich mal sagen.
Ja, genau. Ganz kurzer Feedback-Block zu der letzten Folge. Es war ja ein kleines Weihnachtsspezial. Stimmt ja gar nicht. Es ging ja nochmal in die Folge davor, weil wir ein bisschen vorproduziert hatten. Genau, wir hatten in unserer Folge zur häuslichen Gewalt ja ein kleines Outro zu den Dreadwives gemacht. Und da wollten wir vielleicht eine Sache nur nochmal kurz klarstellen. Also wir wollten natürlich niemanden kritisieren, der sich dafür entscheidet, Kinder zu kriegen und für seine Familie da zu sein. Darum geht es überhaupt nicht. Aber es geht einfach darum, um diese doch etwas kritische Rolle der Dreadwives, die sich auch relativ rechtsradikal zum Teil äußern. Und Beispiel zum Beispiel dazu von den Präsidentschaftswahlen in den USA, bevor Donald Trump dann jetzt bald
wieder Präsident ist.
Genau, Präsident wieder ernannt wird. Gab es nämlich auch so Aussagen aus dieser Kategorie wie, Frauen können keine Präsidentin werden, weil sie zu emotional sind. Und das ist das, was man, finde ich, schon deutlich kritisieren sollte.
Ja.
Weil dafür haben wir lange genug gekämpft, dass es eine Gleichberechtigung gibt und auch Frauen die Möglichkeit bekommen, in solche wichtigen Ämter zu kommen.
Ja, ich glaube, das hat halt einfach nichts mehr mit konservativ im klassischen Sinn zu tun, sondern das habe ich auch mal in der Geschichtsklausur falsch beantwortet. Damals ist es halt reaktionär, das ist rückschrittig.
Sehr schön zusammengefasst, Felix. Toll.
Auch in 2025 gibt es einige News, die sind zwar eigentlich alle noch aus 2024, wir wollen sie euch trotzdem nicht vorenthalten, und zwar haben wir eigentlich wieder nur ein paar schlechte Neuigkeiten mitgebracht, und zwar vom 28.12. einmal die Beitragserhöhung bei Kranken- und Pflegeversicherungen. Da berichtete die Tagesschau für die gesetzlichen Krankenversicherungen, wir haben es ja bereits angeteasert gehabt, auch über die letzten Folgen, wird der Zusatzbeitrag erhöht. Es wird proklamiert, dass es ein Plus um 0,8 Prozentpunkte geben wird, aber realistisch ist wohl eine Erhöhung um ungefähr einen oder mindestens einen Prozentpunkt notwendig, weil die Krankenkassen einfach ihre Reserven ausgeschüttet haben beziehungsweise keine Reserven mehr haben und die müssen aufgefüllt werden. Bei der Pflegeversicherung ist es ähnlich und erhöht sich der Beitrag auf 3,6 Prozent und der Kinderlosenbeitrag, da muss man ja immer noch so eine extra Pauschale zahlen, wenn man keine Kinder hat, bleibt es bei 0,6 Prozent. Und von einer schlechten Neuigkeit kommen wir zur nächsten, liebe Julia.
Genau, und zwar gab es auch zwischen den Jahren nochmal eine Debatte zu der Zweiklassenmedizin, die in Deutschland herrscht aufgrund von der gesetzlichen und privaten Krankenversicherung in Deutschland. Und da wurde von zum Teil der Chefin Stefanie Stoff-Arnes von der gesetzlichen Krankenversicherung moniert, dass es eben mehr Transparenz bei der Terminvergabe geben muss und dass es nicht sein kann, dass halt häufig gesetzlich Versicherte bei Fach- oder auch Hausärzten viel, viel länger warten müssen als privatversicherte Menschen und dass es doch einfach auch Online-Portale geben soll, wo man transparent machen kann, wo freie Termine herrschen, egal ob für gesetzlich oder privatversicherte. Karl Lauterbach hat das Ganze auch unterstützt und hat auch gemeint, dass es nicht sein kann, dass Geld entscheidet, wer wann behandelt wird. Der Vorsitzende von der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, und der Chef, Herr Gassen, von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung haben da ein bisschen zurückgerudert und mehr konstruktive Kritik geübt, meiner Meinung nach, wo sie halt auch meinten, na gut, das Problem sei nicht unbedingt die zwei verschiedenen Versicherungsmöglichkeiten in Deutschland, sondern einfach eine Fehlende zielgerichtete Patientensteuerung, vor allem in den Akutfällen, das halt nach wie vor auch die Nummern 116, 117 zur Patientenleitung und Ersteinschätzung viel zu selten genutzt werden. Und Klaus Reinhardt meinte halt vor allem auch, dass man eher ein Hausarztsystem etablieren müsse, wo man eben die dauerhafte Behandlung durch einen Arzt erwirken sollte, damit der bessere Terminvergaben letztendlich leiten kann. Genau. Also eher wieder das strukturelle Problem, was wir auch schon häufiger angesprochen haben.
Das würde ja dann eher wieder Richtung HZV gehen wahrscheinlich, so
genau,
was er vorschlägt.
Genau.
Wir berichteten bereits in der zweiten Hausarztfolge über dieses Thema. Gut, alle guten Dinge beziehungsweise leider auch schlechten Dinge, bevor wir uns mit etwas zumindest erfreulicherem Mainpart beschäftigen. Und zwar gibt es jedes Jahr eine Umfrage bei den Krankenhäusern, wo die Kliniksituation abgefragt wird, sowohl stimmungstechnisch als auch finanziell. Und da ist die Kliniksituation so schlecht wie seit 20 Jahren nicht mehr. Wir werden euch auch das dazugehörige Krankenhausbarometer 2024 nochmal anheften. Und zwar führen die Kliniken diese düstere finanzielle Lage hauptsächlich darauf zurück, dass es Preissteigerungen insbesondere bei den Personal- und Sachkosten gegeben hat. Und das beläuft sich dann in Zahlen auf Folgendes. 61% der Krankenhäuser in Deutschland schreiben rote Zahlen. Und das ist sozusagen der höchste Wert seit dem Einführung des Fallpauschalensystems 2023. Also ging es da kontinuierlich bergab. Und für 2024 erwarten die Kliniken sogar, also das ist 2023 die Zahlen, und für 2024 erwarten die sogar 79% der Kliniken einen Verlust, und lediglich 5% der Krankenhäuser bewerten ihre wirtschaftliche Situation nur noch als gut. Also das ist wirklich, 5% ist nichts, ne? Das ist ja dann die absolute Ausnahme, irgendwelche hochspezialisierten Kliniken, die das halt, sage ich mal, den Ablauf sehr optimiert haben. Dazu hat auch der Herr Gerald Gass, der Vorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Folgendes gesagt: Die Situation der Krankenhäuser nimmt immer bedrohlichere Ausmaße an. Ursachen seien eine mangelhafte Investitionsförderung und weiterhin fehlender Inflationsausgleich. Diese seit Jahren bestehende Schieflage wird die Krankenhausträger im kommenden Jahr vermehrt zu harten Konsolidierungsentscheidungen zwingen. Unterm Strich, denke ich mal, können wir alle froh sein, dass wir wenigstens noch die Krankenhausreform in dem Bereich verabschieden konnten und jetzt uns hoffentlich darauf freuen, dass der nächste Bundesgesundheitsminister oder die nächste Bundesgesundheitsministerin da noch weitere Reformen hinterher schiebt, weil ich glaube, nur diese eine Reform wird nicht ausreichen, um diese sehr düstere Situation aufzulösen. Und damit gebe ich zurück ins Studio.
Ja, ins Mainpart-Studio. Und wir biegen auch direkt einmal zu unserem Hauptthema heute ein. Und zwar begeben wir uns heute mal in das Themengebiet der Telemedizin. Es ist ja so, dass wir letztendlich in einer relativ zugespitzten Situation uns gerade weiterhin im Gesundheitssektor befinden, und seit mehreren Jahren wird eben der Bereich in der Telemedizin ausgebaut, um eben auch abzupuffern, wo es Fachkräftemangel gibt, wo es Ressourcenmangel gibt, und klingt eigentlich prinzipiell erstmal nach einer sehr guten Möglichkeit, das Gesundheitssystem zu optimieren, um letztendlich die Digitalisierung auch voranzutreiben. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, es ist ein Thema, bei dem es Licht und Schatten gibt. Und wir wollen mal aufzeigen, wo es denn vielleicht schon ganz guten, positiven Wandel gab, wo Telemedizin eingeführt wurde und auch sehr gut genutzt werden kann. Aber vielleicht auch ein bisschen aufzeigen, oder wo wir auf jeden Fall aufzeigen werden auch, was vielleicht das Ganze auch für Gefahren birgt.
Probleme gibt.
Genau. Genau, und dann fangen wir auch gleich erstmal an und haben natürlich wieder mal nachgeschlagen in unserem Lieblingsbuch, dem Pschei Rembel. Wie wird denn die Telemedizin überhaupt definiert? Die Telemedizin ist ein Teilgebiet der Medizin bzw. von E-Health, das Informations- und Kommunikationstechnologien wie digitale Speicherung und Übertragung von medizinischen Daten, in Klammern Texte, Bilder oder Töne, zur Überwindung von räumlicher und zeitlicher Distanz, zum Beispiel zwischen verschiedenen ärztlichen Kollegen, Arzt und Patient oder medizinisch-technischen Geräten einsetzt.
Vielen Dank. Auch das Bundesgesundheitsministerium hat sich mal versucht, das Thema für den Laien etwas genauer zu erklären. Auch das wollen wir uns nochmal angucken, weil die ein bisschen nochmal ein bisschen das Bigger Picture auch aufzeigen. Und zwar schreiben die im Glossar auch ähnlich wie der Pschei Rembel, dass die Telemedizin es eben ermöglicht, unter Einsatz von audiovisuellen Kommunikationstechnologien trotz räumlicher Trennung verschiedene Bereiche sozusagen abzudecken. Das ist einmal die Diagnostik, die medizinische Konsultation, das Monitoring von Patienten und auch medizinische Notfalldienste anzubieten. Da werden wir uns auch einige Bereiche heute mal etwas genauer beziehungsweise Beispiele für diesen Bereich angucken. Und die stellen halt auch heraus, dass halt insbesondere im ländlichen Raum die Telemedizin natürlich ein wichtiger Bestandteil der medizinischen Versorgung ist und auch noch werden wird, weil wir halt einfach einen großen Umbruch vor uns haben und einen großen Personalnotstand ja jetzt schon. Weiter heißt es dann noch, dass zum Beispiel die Videosprechstunde als telemedizinische Leistung wird seit 2017 regelhaft vergütet. Also da kann man auch sozusagen das ganz normal abrechnen, wenn man da Sprechstunde anbietet. Und die hat natürlich insbesondere in der Corona-Pandemie eine erhebliche Bedeutung erlangt. Die Einsatzmöglichkeiten der Videosprechstunde wurde in den vergangenen Jahren auch losgelöst von der Pandemie natürlich erheblich erweitert und spielt halt heute auch eine gewisse Rolle. Dann haben wir einige Gesetzestexte uns auch angeguckt, die in der letzten Legislaturperiode verabschiedet wurden. Einmal das digitale Versorgungsgesetz, gerne nochmal Folge 23 anhören an der Stelle. Und zwar wurde hier die regelhafte Vergütung auch von sektorübergreifenden Telekonsilien vorgesehen, also dass das auch bezahlt werden kann oder wird. Und seit Oktober 2020 können Telekonsile in einem weiten Umfang über den bundeseinheitlichen Bewertungsmaßstab EBM eben abgerechnet werden. Auch durch das Krankenhauspflegeentlastungsgesetz wurde eine Voraussetzung geschaffen, dass Telekonsile auch im stationären Bereich besser vergütet werden. Und es gibt auch noch einen positiven Beschluss vom gemeinsamen Bundesausschuss, der hier genannt wird, zum Telemonitoring bei Herzinsuffizienz. Das werden wir uns gleich auch noch ein bisschen näher angucken, der auch in die Regelversorgung übernommen wurde. Da gibt es eine große Studie, die wir uns gleich einmal angucken werden. Und so können eben auch seit 2022, seit April, auch Leistungen des ärztlichen Bereitschaftsdienstes, also vom Notdienst, per Videosprechstunde erbracht und regelhaft vergütet werden. So, dann wollen wir noch mal ein bisschen uns den Rahmen noch mal weiter angucken, der vielleicht auch für die Weiterentwicklung eine wichtige Rolle spielt, weil das natürlich ein wichtiges Tool ist, einfach die Telemedizin, um halt flächendeckend eine gute Versorgung zu gewährleisten. Und zwar gibt es da einen Innovationsfonds, der immer wieder neue Einsatzgebiete der Telemedizin, insbesondere fürs Rettungswesen oder bei Versorgungsmodellen im ländlichen Raum, erschließen soll. Also da wird weiterhin geforscht und werden halt Projekte finanziert. Auch im Bereich der Digitalisierungsstrategie für das Gesundheitswesen und die Pflege spielt natürlich der Bereich Telemedizin eine wichtige Rolle und wird dort auch gefördert. Und es gibt ein Gesetz zur Bescheinigung der Digitalisierung des Gesundheitswesens, das ist das sogenannte DGG, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, der Folge 23. Und auch hier wurde die geltende Begrenzung zur Erbringung der Videosprechstunden aufgehoben und da können wir auch nachher nochmal drauf schauen, ob das so eine gute Idee ist oder nicht. Und zwar sollte das damit flexibilisiert werden, dass man halt Videosprechstunden in größeren Umfang anbieten kann, ohne dass das sozusagen gedeckelt ist, um dann auch für die zum Beispiel Ärztinnen und Ärzte so eine Art Homeoffice anbieten zu können, wo sie dann halt eine größere Sprechstunde auch anbieten können. Und auch den Bereich werden wir uns anschauen. Der gesetzliche Rahmen für die assistierte Telemedizin in Apotheken wurde geschaffen. Und das ist natürlich auch ein großes Thema, was auch in Zukunft, denke ich, eine große Rolle spielen wird. Dann wollte ich jetzt natürlich an dieser Stelle nochmal meine liebe Schwester fragen, wann sie denn das erste Mal in Kontakt mit Telemedizin gekommen ist. Und wir haben uns das vorher nicht abgesprochen, deswegen bin ich jetzt auf Julias Antwort gespannt.
Ja, also genau, ich hatte die Frage ja schon gelesen in der Vorbereitung und ich muss sagen, ich habe echt lange drüber nachgedacht, weil ich glaube, gerade wenn man sich jetzt die Begriffserklärung nochmal ins Gedächtnis ruft, wie du es gerade beschrieben hast, ist sie ja wirklich omnipräsent. Ne? Also gerade dieses einfach nur über verschiedene Entfernungen hinweg Menschen zu monitoren oder sowas, hat man ja schon irgendwie häufiger mal gehabt oder gehört, dass das gibt. Aber ich sag, glaube ich, dass das erste Mal wirklich davon betroffen war auf jeden Fall in der Uniklinik, wenn es immer darum ging, so von wegen in einem externen Krankenhaus hat jemand einen Patient mit irgendwie einem gebrochenen Bein und dann ist immer dieses so, kannst du uns mal die Bilder ins Telerad stellen? Ja. Und dann, gibt es halt diese Wolke, wo dann halt irgendwie die Röntgenbilder übertragen werden, sodass man die halt quasi im anderen Krankenhaus sehen kann. Also ich glaube, das ist das erste so telemedizinische gewesen.
Ja.
Und ich glaube, wo es jetzt mich so aktiv betrifft, ist jetzt im Krankenhaus, ne? Das ist ja ein relativ kleines Krankenhaus, an dem ich jetzt arbeite. Und da haben wir auch nur so eine, im Dienst so eine Teleradiologie.
Ja.
Wo dann halt also unser Kooperationspartner sitzt in Wiesbaden, wo man dann zum Beispiel immer, wenn man ein CT haben will, anrufen muss, dass der es halt dann freigibt und auch befundet. Und ich muss sagen, da muss ich, das, vielleicht kann man es schon ein bisschen
ja.
bewerten auch, das finde ich relativ negativ, weil das zum Thema Ressourcen und Fachkräftemangel oder Sparen, das ist einfach eine Mehrbelastung natürlich für den Dienstarzt, ne? Weil wir müssen halt, also das ist auch mal eine Komplikation, klar, die eintreten kann, wenn man einem Menschen CT macht, mit Kontrastmittel vor allem, kann man ja mal allergisch drauf reagieren. Und dann musst du halt als internistischer Arzt ja. dann immer mitgehen, warten, bis CT gemacht wurde, gucken, ob da irgendwas passiert ist ja. und wieder zurückfahren, anstatt dass halt der eigentliche, Radiologe. Genau, Radiologe, der das sonst durchführt ja auch, halt mit im Haus ist. Ne?
Und da kann man mal sagen, wie viele CTs machst du so ohne Kontrastmittel?
Ja, ohne Kontrastmittel macht man wahrscheinlich nochmal mehr, aber in der Inneren macht man auch mit Kontrastmittel bestimmt mal eins, zwei im Dienst.
Achso, ich habe gedacht, ihr macht fast nur mit Kontrastmittel. Ich habe gedacht, so jeder Bauch machst ja eigentlich mit Kontrastmittel.
Ja, genau, klar, ne? Aber CCT kannst du
also ja, okay,
anyways, ja. Aber okay, das finde ich schon, also das ist jetzt, glaube ich, was.
Ja. Ja, du musst beim nativen CT auch mitfahren.
Nee, da nicht.
Ja, gut.
Da nicht, ne? Ja. Das muss ich nur halt in die Wege leiten, ja. dass es funktioniert. Aber beim mit Kontrastmittel musst du alles mitbegleiten. Ja. Ist ja bei dir wahrscheinlich nicht anders, oder?
Nee, aber da ich ja fast nie ein CT mit Kontrastmittel machen muss, okay, in der Unfallchirurgie, bin ich ja froh, dass,
das stimmt, ja.
dass dieser Staffelstabmeister mir vorbeigeht. Aber die hat recht, mit Kontrastmittel muss man dabei sein. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wann ich das erste Mal in Kontakt mit der Telemedizin gekommen bin. Und zwar, wir erinnern uns alle an diese schöne, an diesen schönen Urlaubsreise zurück. Und zwar, als wir 2016, glaube ich, hinten hängt auch ein Bild, Julia, oben vom Kreuzfahrtschiff, ganz oben. Wo wir Eis,
haben wir Eis gegessen
auf dem Borddeck und da wurde man eingeladen, wenn man medizinische Ausbildung gemacht hat, und wir haben ja damals beide schon studiert, und da wurde man von dem Schiffsarzt rumgeführt zu den medizinischen Einrichtungen, und die haben damals gesagt, sie die Bilder dann immer nach zum Parteien an die Charité, glaube ich, sogar schicken, wenn die da irgendwas
echt?
Ja.
Okay, krass.
So erinnere ich mich zumindest, aber auf jeden Fall, dass die da mit Ärzten am Festland verbunden sind und die halt da hinschicken, und das war der erste Kontakt mit der Telemedizin. Im Alltag ist es bei mir eigentlich so wie bei dir. In Frankfurt war es natürlich so, dass man die Bilder dann immer irgendwie hochgeladen hat, halt in diese Teleradiologie-Server, und dann konnte man sich die halt woanders angucken. Da haben dann immer nicht alle Krankenhäuser mitgemacht, weswegen dann trotzdem häufig der Fahrradkurier kommen musste oder gefaxt wurde oder wie auch immer, die Patienten direkt mit Bildern geschickt wurden. Und das hat so leidlich, sag ich mal, funktioniert. Und jetzt ist es bei mir eigentlich auch so wie bei dir, dass halt im Alltag mein Hauptkontakt ist eigentlich auch im Dienst irgendwie mit Teleradiologen zu telefonieren, die dann sehr schnell oder sehr langsam die Befunde erstellen. Ganz unterschiedlich.
Ganz unterschiedlich.
So, ja. Dann wollen wir uns doch mal die Einsatzgebiete angucken, beziehungsweise wir haben hier mal drei schöne Beispiele vorbereitet, und da möchte die Julia uns mit dem ersten Beispiel verzaubern.
Genau, wir gucken uns das Ganze mal im Beispielsektor Klinik an, und da gibt es ein schönes Beispiel zur Betreuung von Menschen mit Herzinsuffizienz. Seit 2005 gibt es nämlich an der Berliner Charité eine Kooperation mit der Barmer Krankenkasse, und die haben ein spezialisiertes Telemedizinzentrum ins Leben gerufen, auch bekannt unter dem Fontane-Projekt, wo man quasi eine telemedizinische Überwachung von Patienten mit Herzinsuffizienz ermöglicht hat und geschaut hat, eben was das für ein Outcome vom Krankheitsverlauf hat. Und in einer 5-jährigen Studie wurden insgesamt 1500 Teilnehmer beobachtet. Die haben ein Monitoring bekommen mit Gewichtsmessung, Blutdruck, Puls und EKG. Und die Daten wurden dann eben vom Zuhause des Menschen mit Herzinsuffizienz zu dem telemedizinischen Expertenteam übermittelt und bewertet. Und man konnte dann eben, wenn man gemerkt hat, dass es da bestimmte Verschlechterungen gibt oder Anzeichen gibt, dass vielleicht die Krankheit gerade dekompensiert, konnte man auch direkt darauf reagieren. Und durch diese engmaschige Betreuung konnte man dann eben auch die Krankenhausaufenthalte reduzieren und auch die Lebensqualität verbessern. In Zahlen bedeutet das, dass es bei der Gruppe mit Menschen mit Überwachung eine Reduktion von ungeplanten Krankenhauseinweisungen von 30% gab. Man konnte nachweisen, dass es eine Verlängerung der Lebenszeit gab. Die Patienten, die gemonitort wurden.
So amerikanisch heute die Folge.
Hell yeah, it's international.
Hello, welcome.
Also die überwacht wurden, haben im Schnitt im Jahr 17,8 Tage Lebenszeit verloren im Vergleich zu der Kontrollgruppe. Da waren es 24,2 Tage. Und die Sterblichkeitsrate ist auch gesunken. In der Gruppe mit Überwachung gab es 8 von 100 Patienten, die im Jahr starben. Und in der Vergleichsgruppe waren es dann 11, also ein bisschen mehr.
Und was ich ja da auch gut finde ich fand das mega gut, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich wusste das vorher nicht und ich hatte das nur halt über dieses Glossar da von dem Bundesgesundheitsministerium kurz gelesen, dass das als Regelversorgung überführt wurde. Was das halt auch bringt, ist du bist so viel besser vorbereitet, auf was dann da kommt, ne? Weil du hast halt einfach schon die Daten von den letzten Tagen, du musst nicht nochmal die komplette Diagnostik machen, der Patient ist bekannt und du hast ja eine saugute Möglichkeit, auch einfach um präventiv da tätig zu sein.
Du kannst vor allem frühzeitig reagieren. Ja, ne? Ich meine, ich glaube, das muss man ja wirklich sagen, ich finde gerade diese Herzinsuffizienzpatienten, das hat man jetzt ja also in Erinnerung ja relativ häufig, dass da mal jemand kommt, der dekompensiert ist.
Ja.
Und ich glaube, du kannst das relativ schnell ja merken, wenn jemand ein bisschen Gewicht zunimmt, ne? Dann lagern die Wasser ein und dann hast du ja auch viel kürzere Krankenhausaufenthalte unter Umständen, ne?
Ja.
Ja. Oder gar keinen.
Ja. Im Idealfall. Und du kannst ja auch geplant stationär aufnehmen, musst halt nicht die Notaufnahme wieder zuscheißen mit sowas und bleibst dann vielleicht für die Notfallversorgung offen und kannst dich dann wirklich um die Sachen kümmern, die wichtig sind.
Ja. Also aber Scheiße sagt man trotzdem nicht im Podcast.
Entschuldigung, das kann ich ja rauspiepsen.
Okay.
Und da muss ich auch nochmal fragen, weil unsere Oma hatte ja auch Herzinsuffizienz und das habe ich jetzt auch mal reingeschrieben und die Frage sozusagen, es hat grünes Licht bekommen von der Julia, dass ich sie hier auch in dem Rahmen stellen kann. Und unsere Oma ist ja im Endeffekt auch an der dekompensierten Herzinsuffizienz damals verstorben. Und denkst du, die hätte dadurch gerettet werden können und ein längeres Leben gehabt?
Ja, also das glaube ich auf jeden Fall. Aber man muss auch sagen, also da kann man wieder nur an jeden appellieren.
Ja.
Man braucht halt auch einen Hausarzt, ne, der einen kennt und der solche Krankheiten letztendlich auch frühzeitig einstellt. Weil das muss man, das war halt eher das Problem bei der Oma, dass man halt, also
klar, ja, aber wir reden natürlich jetzt von 2024
oder
2025.
Klar, ne? Also wenn jemand eine Herzinsuffizienz hat und das glaube ich so, ich glaube, da gehört ja auch einfach ein gewisses Maß an Selfcare auch dazu. Also wenn du halt einfach selber dich regelmäßig wiegst, zum Beispiel zu Hause, dann natürlich noch deine Apple Watch hast, wo du ja auch dann die ganze Zeit den EKG schreiben kannst. Und
ja, oder zumindest deinen Puls bestimmen kannst.
Genau, also ich glaube, da kannst du schon selber auch mal sehen, ist es wie immer oder nicht. Ja. Und sollte ich vielleicht dann frühzeitig mal zum Hausarzt gehen, dass der vielleicht meine Wassertablette ein bisschen steigert. Ne? Also
ja, und das gibt es jetzt ja auch für niedergelassene Kardiologen. Ne? Das ist ja bundesweit jetzt sozusagen eingeführt worden. Also das finde ich auf jeden Fall, das kriegt von mir einen Daumen nach oben. Telemedizin gut. Und ich glaube auch immer, man denkt dann so, ja, das ist ja sauteuer, die ganzen Geräte und sowas, dann nach Hause zu liefern, bla bla bla. Aber es ist alles viel billiger als irgendwie mehrere Tage Krankenhaus.
Ja, safe. 100%.
Oder Wochen.
Voll. So.
Dann gucken wir uns mal das Beispiel an für die Notfallversorgung, was wir noch mitgebracht haben, und zwar das Telenotarztsystem. Und zwar ist es ein Beispiel für Telemedizin der Notfallversorgung in Deutschland. Man hätte es fast gedacht am Namen, das schon in mehreren Bundesländern etabliert wurde, zum Beispiel Bayern, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg. Hessen leider nicht. Und da wird es auch schon regelhaft eingesetzt. Und zwar, wir haben ja schon mal auch über die notfallmedizinische Versorgung in Deutschland gesprochen, dass es auch Engpässe gibt und viele unnötige Fahrten halt gemacht werden. Und zwar im Rettungsdienst wird es wie folgt eingesetzt: Wenn ein Notfall eintritt, ist ja nicht immer direkt ein Notarzt vor Ort, sowieso nicht. Und wenn, dann ist er vielleicht auch nicht direkt verfügbar. Und in solchen Fällen kann dann der Rettungsdienst sozusagen per Video- oder Audioverbindung mit einem zentralen Telenotarzt verbunden werden, der dann auch über Echtzeitübertragung, also medizinische Geräte, die dabei sind, wie EKG, Blutdruck, Sauerstoffsättigung, die übertragen dann die Vitaldaten sozusagen in Echtzeit an den Telenotarzt und der kann dann medizinische Anweisungen geben. Der kann dann sozusagen basierend auf den Daten die Rettungskräfte anweisen, Medikamente zu geben, kann sagen, hier, wir müssen jetzt uns vorbereiten, vielleicht für, keine Ahnung, Thoraxdrainage oder irgendwie großlumigen Zugang zu legen oder was weiß ich. Und gibt auch Einschätzung ab, ob der Patient vielleicht in eine spezialisierte Klinik gebracht werden muss oder ob der in irgendein Level 1 Krankenhaus sozusagen kommen kann. Das ist natürlich besonders gute Unterstützung für die ländlichen Regionen, weil gerade da haben die Notärzte besonders lange Anfahrtzeiten. Das heißt, du hast vielleicht gar nicht die Möglichkeit, überhaupt in einer adäquaten Zeit vor Ort zu sein, wenn du doch mal denkst, dass die Menschen dann auch nochmal eine halbe Stunde irgendwo hingefahren werden müssen. Und dann erleichtert es natürlich total dies Arbeiten. Ursprünglich kommt das System übrigens aus Aachen und da ist es sozusagen auch am besten oder schon am längsten etabliert. Und da wird es über eine zentrale Leitstelle sozusagen organisiert und die Notärzte stehen dann sozusagen an diesem festen Standort bereit, um per Telemedizin zu unterstützen, während die die Rettungswegen sozusagen die Patienten versorgen. Dazu gibt es auch Studien, die schon gezeigt haben, dass die Behandlungsqualität steigt und die Überlebenschancen der Patienten verbessert werden können. Ich denke, wir haben das auch alle schon mal im Krankenhaus erlebt. Jeder, der mal in der Notaufnahme gearbeitet hat, hat häufig, ich meine, es kann natürlich auch durch Notarzt mal falsch zugewiesen werden, aber häufig passieren ja auch Fehlzuweisungen durch den Rettungsdienst, muss man sagen, weil halt einfach in der Kürze der Zeit dann vielleicht eine Einschätzung auch schwerfällt. Und dann ist es natürlich ganz gut, wenn man nochmal eine zusätzliche Meinung einfach durch den Notarzt vielleicht dazuschalten kann.
Absolut.
Und besonders für strukturschwache Regionen natürlich auch von mir einen Daumen nach oben. Die haben übrigens auch eine Ersthelfer-App, habe ich gesehen, Core Helper. Da habe ich mich auch mal angemeldet. Ist natürlich hier nicht verfügbar in meiner Region. Ist ja nur ein Ballungsraum. Und naja, ich bin trotzdem angemeldet. Mal sehen, ob mal eine Benachrichtigung kommt.
Falls du mal nach Aachen kommst.
Falls jemand nach Aachen kommt, kann sein, dass es benachrichtigt wird. Oder irgendwo, wo es halt ist. Nicht hier. Nee, aber es finde ich eine gute Sache. Du als Notärztin, wie findest du es?
Gut, ja. Also auf jeden Fall. Ja. Weil man muss ja auch sagen, manchmal, also das kommt ja auch gar nicht so selten vor, dass halt irgendwie der Rettungsdienst vor Ort ist, weil die Alarmierung jetzt gar nicht so schlimm klang und dann wird man nochmal nachalarmiert, auch als Notarzt oder Notärztin. Ja. Und dann bedarf es halt irgendwie nur einen Blick aufs EKG oder sonst was und da kann man sich ja auch wieder viel Zeit eigentlich sparen, ne? Wenn man dann wieder die Anfahrtswege und alles berücksichtigt. Ne?
Und wenn ich mir vorstelle, ich bin ja kein Notarzt, aber ich sage, einen Telenotarzt würde ich machen. Also ist ja nicht...
Nur nicht den Patienten anfassen.
Nee, aber das wäre dann wieder diese Rumfahrerei und ich meine...
Wird ja wieder schlecht im Auto und so.
Ja, da kann man dann ist man da an seinem Computer, du kannst ja schön deine Algorithmen nochmal angucken, deine Behandlungsalgorithmen. Also die haben ja so Werbevideos auch auf der Seite.
Ja.
Die verkaufen das natürlich auch, ich meine, das ist eine gute Idee, also muss man schon sagen.
Ja, voll, auf jeden Fall.
So, was ist auch noch eine gute Idee, Julia?
Genau, die Anwendung von Telemedizin in der Hausarztpraxis. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so das, was man ja als erstes bei dem Wort Telemedizin vielleicht vor Augen hat, nämlich die Videosprechstunden. Felix hat es ja schon gesagt, seit 2017 wurde das Ganze etabliert und durch die Corona-Pandemie wurde es natürlich immer weiter ausgebaut, als dann Kontakt... Verbote und Reduktionen eingeführt wurden.
Der Bewegung.
Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, so lange her. Nein, Spaß. Auf jeden Fall ist es etwas, was jetzt immer mehr in den Hausarztpraxen auch umgesetzt wird. Das funktioniert wie folgt. Man kann sich als Patient oder Patientin in den meisten oder in vielen Praxen eben Termine dazu explizit vereinbaren. Es werden ja immer häufiger auch Plattformen genutzt, wie zum Beispiel Dr. Lipp, die dann auch dieses Tool zur Verfügung stellen, dass man halt unter Datenschutz miteinander kommunizieren kann. Der Patient ruft an oder auch mal der Arzt und dann kann man per Videocall seine Probleme schildern. Man kann gegebenenfalls Symptome präsentieren, wie zum Beispiel Hautausschläge und dann von der Hausarztpraxis aus kann der Arzt dann seine Empfehlung aussprechen. Seit letztem Jahr ist es ja auch möglich, dann Rezepte beziehungsweise Überweisungen auch elektronisch zu vermitteln. Man kann ja auch sonst gegebenenfalls auf die Gesundheitskarte direkt ein E-Rezept hochladen, wenn die Karte schon mal eingelesen wurde im Quartal. Und dann hat der Patient sich sehr viel Zeit und auch Weg gespart unter Umständen, um dann direkt die Therapie auch einleiten zu können. Genau, auch in den Hausarztpraxen gibt es, wie wir es eben in der im Beispiel der Kliniken schon geschildert hatten, Möglichkeiten, auch chronische Erkrankungen wie zum Beispiel Diabetes und Bluthochdruck zu überwachen. Und dann durch Geräte, die dem Patienten zur Verfügung gestellt werden, verschiedene Werte wie Blutzucker, Blutdruck zum Beispiel zu erfassen und an die Praxen zu übermitteln, sodass man dann auch von extern immer wieder mal einen Blick auf den Patienten, selbst wenn er nicht in der Hausarztpraxis war, werfen kann und sehen kann,
ja,
ist die Therapie, die wir eingeleitet haben, erfolgreich oder nicht. Und gerade auch nochmal im Hinblick auf die Patienten, die ja chronisch krank sind, wo es ja auch, wie wir es ja auch in unserer Hausarztfolge einmal gezeigt hatten, leider so ist, dass man ja häufig die Kontakte braucht, um den Patienten auch abrechnen zu können, ist das natürlich mit der Telemedizin dann praktischer, gerade wenn man vielleicht bewegungseingeschränkt ist oder wie gesagt einen langen Anfahrtsweg hat und nicht immer in die Praxis kommen muss extra. Ne?
Ja, oder wie oft hast du schon Leute auch im Krankenhaus entlassen und dann gesagt, oh, wie soll ich denn das schaffen, morgen zum Hausarzt?
Klar, ja.
Nur um dann Rezepte zu holen oder sonst was.
Klar.
Bist super easy, kurz mit dem gesprochen, kannst denen irgendwie, wenn es da irgendeine Übertragungsmöglichkeit gibt, den Brief zukommen oder hast du vielleicht von der vom Krankenhaus bekommen. Zack, hast du Rezept erstellt, muss keiner hingehen.
Voll, Überweisung ausgestellt, genau.
Oder wo ich es mir halt auch immer sehr gut vorstellen kann, ich meine, ich habe jetzt noch nie in der Praxis gearbeitet, aber halt, wenn du eine Therapie einleitest, Blutdruckeinstellung, Diabeteseinstellung, die Leute müssen nicht die ganze Zeit zu dir tingeln, da hast du ja auch keinen Bock drauf. Und dann fragst du sie, und haben sie Nebenwirkungen, wie ist der Blutdruck? Ah, ich sehe gerade, sie haben jetzt irgendwie dreimal nicht gemessen, messen sie doch nochmal und wir gucken es uns morgen nochmal an. Und dann und so weiter und so fort. Ne?
Voll. Also ich glaube, man kann schon an diesen Beispielen sehen, Telemedizin hat viele, viele Vorteile. Und kann die Arbeit für Patient und Arzt erleichtern. Aber es gibt auch Kehrseiten. Und ich glaube, die Probleme gucken wir uns jetzt am besten auch nochmal an.
Das ist korrekt. Und zwar wollte ich hier nochmal zitieren von unserer schönen alten Kreuzfahrt, da ich ja auch eine posttraumatische Belastungsstörung. Nein, es war ein schöner Urlaub. Besonders als die Julia wurde einmal mit dem Stand-Up-Paddle abgetrieben.
Oh, auf Jamaika.
Stand-Up-Paddling gemacht auf Jamaika, da hat sie in den Sturm der jamaikischen
kann
See.
Kann ich da nicht zurück?
Keine
ich
Ahnung.
Ganz wenig noch dran, aber im Hardrock-Café dann haben wir so ein Getränk getrunken.
Ja, wir waren auch abends immer beim Kreuzfahrt-Bingo und deswegen wollte ich ja nochmal sagen, die arme 18. Nein, in diesem Fall geht es jetzt leider wahrscheinlich um viele arme ApothekerInnen, aber hier nochmal dieser kleine Kreuzfahrt-Bingo-Joke. Jeder, der vielleicht schon mal auf der AIDA war, keine Werbung.
Grüße.
Gibt auch andere Anbieter. Ja. Naja. Das erste Beispiel, das möchte uns jetzt nochmal die liebe Julia präsentieren.
Genau, und zwar habt ihr vielleicht auch schon mal von der Teleklinik gehört. Das ist ein privates Unternehmen, was eben Videosprechstunden zur Verfügung stellt. Und da gab es ein sehr interessantes Instagram-Reel, das wir auch von einem unserer treuesten Podcast-Fans zugeschickt bekommen haben.
Das stimmt, vielen Dank.
Vielen Dank an der Stelle. Und da hat die Hausärztin Laura Dahlhaus, die hat auch sehr viele interessante Beiträge, muss man ganz ehrlich sagen. Also der Besuch auf ihrer Instagram-Seite lohnt sich auf jeden Fall. Sie ist in vielerlei Hinsicht ein kleiner Wutbürger, so wie wir auch, ne? Und beleuchtet viele Probleme, die es nun mal leider aktuell in unserem Gesundheitssystem gibt. Und hat auch ein Video gemacht zum Thema Teleklinik und hat nochmal darauf aufmerksam gemacht, was es für Pitfalls eigentlich gibt bei der Nutzung dieser Plattform. Und Punkt 1 ist da die Vergütungsproblematik. Und zwar hatten wir auch schon mal in unserer Hausarztfolge darauf hingewiesen, dass es ja eine relativ ungleiche Vergütung gibt von zum Beispiel privat und gesetzlich versicherten Patienten und dass gesetzlich versicherte Patienten ja quasi nur pro Quartal wird ein Arztkontakt vergütet. Ne? Also einer bringt dem Arzt was, jeder weitere im Quartal ist eigentlich ein Minusgeschäft. Ein ganz kleiner Ausflug dazu, die Vergütung von diesen Grundpauschalen, die wird aus dem Topf der MGV, der morbiditätsgebundenen Versorgung, ausgeschüttet. Und das ist ein Vertrag letztendlich, den die gesetzlichen Krankenkassen mit der Kassenärztlichen Vereinigung schließen und einfach anhand von den Patienten- oder Einwohnerzahlen in einem Bundesland, deren Altersgrenzen und auch deren Gesundheitsstrukturen berechnet wird. Und dann sagen die, okay, ihr habt hier für dieses Jahr den Topf mit so und so viel Euro und davon werden halt alle Arztkontakte bezahlt. Und wie gesagt, wenn man sich nochmal ins Gedächtnis ruft, wenn du im Quartal einmal zu deinem Hausarzt gehst, das wird bezahlt, alles weitere nicht. Und was jetzt eben sich die Teleklinik zum Nutzen macht, ist, dass sie eben immer wieder andere Ärzte quasi den Arztkontakt dann setzen lässt, sodass du halt immer wieder Geld bekommst aus diesem Topf.
Die haben halt sehr viele Hausärzte.
Sozusagen. Ne? Also es gibt nicht nur Hausärzte, es ist zum Beispiel für Fachärzte genau dasselbe. Und dadurch wird dann halt dieser Topf ziemlich schnell leer werden wahrscheinlich. Ne? Das ist etwas, was wir aktuell kurzfristig, glaube ich, noch nicht merken, aber langfristig, wenn das ja immer pro Jahr wieder neu berechnet wird, irgendwann auffallen wird, wenn man halt diesen Dienst immer weiter unterstützt.
Ja, weil es wird sich halt so oder so steigern, weil wir ja dadurch, dass wir weniger Ärzte haben werden solche Angebote natürlich zunehmen müssen.
Genau, ist so. Genau. Ist so. Ne, wie gesagt, auf der einen Seite pro, auf der anderen Seite muss man das auf jeden Fall berücksichtigen, dass das auch wiederum Einfluss auf die Steigerung der gesetzlichen Krankenkassenbeiträge haben kann.
Ja.
Ne, was wir ja am Anfang auch schon mal kritisiert haben.
Klammern plus 1 Prozentpunkt bei euch.
Genau. Was natürlich ein Vorteil auch da hingehend ist, dass man viele Ärzte über diese Plattform zur Verfügung stellt, ist, dass man sagt, okay, die Wartezeiten sind sehr, sehr kurz. Ne? Also man kann da spontan sich eben anmelden. Ich habe jetzt, keine Ahnung, das Problem, dass ich nicht weiß, warum ich seit Monaten huste. Und dann heißt das eigentlich in der Regel, dass du nur eine Stunde Wartezeit maximal hast. Ne? Was natürlich 1000-mal attraktiver ist, als wenn man irgendwo erstmal sich einen Arzt sucht, anruft, Termin vereinbart, bla bla bla. Die Voraussetzungen, die Ärzte mitbringen, die einen dann dort behandeln, sind alles Fachärzte. Die haben 5 Jahre Berufserfahrung. Aber sie können sich halt die Patienten auch aussuchen, die sie behandeln. Ne? Also jemand, der jetzt mit einem, sag ich mal, Bagatellenproblem kommt, ne, ich habe Husten.
Klar, will einfach nur eine AU.
Genau, ne, das geht natürlich dann ganz, ganz flott. Aber, und das wird dann sicherlich auch klappen mit dieser 1 Stunde Wartezeit, aber bei Menschen, die jetzt irgendwie ein viel, viel größeres Problem haben, irgendwie nach langem Krankenhausaufenthalt entlassen wurden aus dem stationären Versorgung und dann die Nachbehandlung geklärt werden muss, das ist dann natürlich nicht so attraktiv auch für den Arzt, der sich dann, wie gesagt, ja den Patienten aussuchen kann und unter Umständen dann auch deutlich länger mal wartet. Ne?
Klar.
Also es ist eine gute Option für, wie gesagt, Bagatellprobleme, aber für größere Probleme schwierig. Und was man auch noch sagen muss, zum Thema Privatisierung und Kommerzialisierung, dass die Teleklinik Doc Morris gehört. Und Doc Morris ist ein Unternehmen, was auch diese größte Online-Apotheke zurzeit hier in Deutschland ist, ne? Und da muss man sagen, ist das natürlich eine enorme Befangenheit, weil die Teleklinik ermöglicht es natürlich auf der einen Seite zum Beispiel elektronische Rezepte auszustellen. Das ist natürlich dann etwas, was man auch berücksichtigen muss, dass es die Markt, den Markt manipuliert und den Wettbewerb natürlich irgendwie beeinflusst.
Ja, und es halt nicht möglich macht für kleine Player dann überhaupt in den Markt einzutreten.
Ja.
Weil nicht jeder 60-jährige Apotheker hat ja dann direkt mal sein Online-Portal erstellt oder jeder Hausarzt direkt seine Videosprechstunde über ein eigenes Portal online gestellt, sondern die sind ja absolut abhängig von solchen Anbietern, die halt die Infrastruktur zur Verfügung stellen, weil wir wissen ja auch, dass das in Deutschland ein Problem ist. Ja. Flächendeckendes Internet etc. pp. Und du bist dann da über irgendeinen Dienstleister wie dein, sag ich mal, Ehemann, der ja auch, die Praxis läuft ja auch über einen großen Anbieter, die ganzen telemedizinischen Sachen, beziehungsweise Sprechstundenvereinbarungen und so weiter. Weil du bist davon abhängig.
Ja.
Das ist halt das Problem.
Ja. Vielleicht einmal kurz zusammenfassend nochmal. Also wie gesagt, Teleklinik an sich, große Plattform, um schnell einen Arzttermin zu bekommen. Sicherlich für kleinere Probleme sehr attraktiv und zeitsparend, für größere nicht empfehlenswert. Und man muss halt eben sagen, die Auswirkung auf zum Beispiel Finanzierung, also aktuell nicht abschätzbar. Und wie gesagt, was Wettbewerb von Praxen, aber auch darüber hinausgehend zum Beispiel Apotheken betrifft, kritisch zu betrachten.
Ja, das sind schon so kleine Monopolisten, die sich da halt entwickeln aktuell.
Genau.
Darauf zielt auch unser zweites Beispiel ab und zwar schließt es eigentlich daran direkt an und zwar wollen wir uns da ein Gerichtsurteil vom Mai 2024 angucken und zwar gab es da einen Verstoß gegen das Apothekengesetz und zwar stellte da ein Gericht in München fest, dass Doc Morris, der eben von Julia schon genannte Online-Apothekenanbieter, gegen das Zuführungsverbot verstoßen hat, ne, und dabei die Teleklinik halt Beihilfe geleistet hat und zwar ist der Hintergrund hierzu, Patienten, die über Google nach Arzneimitteln, zum Beispiel wie Viagra, also Sildenafil, das sind ja potenzsteigernde Medikamente, sage ich mal, suchten, wurden dann direkt so über einen Doc Morris-Link zur Teleklinik verwiesen, wo sie halt ein Rezept für das gewünschte Medikament erhalten konnten. Und das wertete das Gericht halt als wirtschaftlich motivierte Absprache innerhalb des Konzerns, ne, weil das sind ja, wie gesagt, beide zusammengehören am Ende des Tages. Eigentlich ist das Ziel des Apothekengesetzes halt die Sicherstellung einer medizinisch und nicht wirtschaftlich motivierten Patientenversorgung sowie Schutz der Apothekenwahlfreiheit der Patienten und das haben sie halt in dem Fall als nicht vorhanden gesehen. Die Werbeverstöße durch die Teleklinik haben halt natürlich auch noch in anderen Bereichen Auswirkungen und zwar einmal Werbung für Fernbehandlung. Das Gericht hat der Teleklinik dann untersagt, die Werbung für Behandlungen, bei denen Rezepte für Arzneimittel gegen diese erektile Dysfunktion, das war jetzt halt das konkrete Beispiel, lediglich auf Basis eines Online-Fragebogens ausgestellt wurden. Das verstößt halt gegen das Werbeverbot für Fernbehandlung. Also man kann es halt nicht beurteilen, weil du kannst natürlich sagen, wenn du jetzt, sag ich mal, einfach nur, blöd gesagt, Viagra kaufen willst, kannst du es natürlich einfach ausführen, wie du willst und das ist ja nicht ausreichend, ne? Da musst du dir schon mal die Mühe machen, vielleicht mit einem Arzt kurz zu schließen.
Ja, man muss ja auch sagen, das ist ja auch ein Medikament, was auch schwere Nebenwirkungen haben
natürlich,
kann. Ne?
Das ist, ja, natürlich, auf jeden Fall. Und dann klickst du einfach Nein an, und
genau,
weil du das
genau,
halt haben willst.
Genau, richtig.
Ja, und außerdem ist das auch nicht erlaubt, nämlich, was die Julia auch gerade gesagt hat, ist ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel und ist nicht Werbung für Paracetamol in einer niedrigen Dosierung und das hat auch schon Nebenwirkungen. Und das ist nämlich auch verboten, nämlich Werbung für verschreibungspflichtige Arzneimittel außerhalb von Fachkreisen. Und das ist ebenfalls ein Verstoß, den die Teleklinik bzw. Doc Morris halt da begangen haben. Außerdem wurde der Internetauftritt von der Teleklinik beanstandet und zwar hat das Gericht da irreführende Verbraucherbewertung gerügt und die Bewerbung von diesen apothekenpflichtigen Arzneimitteln, weil dann halt quasi Erfahrungswerte hochgeladen wurden, wie so also Benutzer, der halt eine tolle Erfahrung damit gemacht hat, super einfach, super easy, hatte direkt mal ein Medikament und das ist halt eben auch nicht erlaubt. Und am Ende ist es halt ein wirtschaftliches Interesse, was hier im Vordergrund steht und nicht eine medizinische Abwägung. Diese Verlinkung zwischen Doc Morris zur Teleklinik, das dient halt einfach nur wirtschaftlichen Interessen und nicht der Verbesserung einer fachlich-medizinischen Versorgung. Und das hat das Gericht am Ende des Tages halt auch nochmal betont, dass solche Absprachen das Vertrauen der Verbraucher in die Unabhängigkeit von Ärztinnen und Ärzten und Apothekerinnen gefährdet. Fazit, das Urteil setzt klare Grenzen für die Kooperation zwischen der Telemedizinplattform und den Apotheken. um wirtschaftlich motivierte Verknüpfung zu unterbinden und die medizinische Neutralität sicherzustellen. Das ist halt aber auch nur ein Beispiel und das ist natürlich auch wieder ein Problem, weil diese Beispiele finden sich natürlich auch bei total vielen anderen Sachen. Das kann fängt mit Potenzmitteln an, geht über die Pille zu Kopfschmerztablette, Antibiotika, wie auch immer. Und bis wahrscheinlich auch zu Benzodiazepinen, irgendwelchen Beruhigungsmitteln und so weiter und so fort.
Ja, das fördert ja auch einfach nur diesen Strudel von Fehlinformationen, muss man sagen, was man ja häufig jetzt auch im Krankenhaus immer hat, dass Patienten irgendwas sehen und der hat das und das genommen oder der und der macht das und das bei Instagram und ist dann komplett drauf fixiert, dass er das auch braucht.
Klar.
Ne? Und dass das gar nicht mehr diese medizinische oder ärztliche...
Ja, die Hürde ist auch zu niedrig. Ja. Weißt du, ja. die Leute wollen dann halt, weil es nice to have ist, halt irgendwas haben, aber haben halt nicht mehr die Hürde überhaupt, weil ich meine, jedem fällt es mal schwer, auch leicht mit so einem Problem wie einer erektilen Dysfunktion ist nicht cool, bla bla bla. Das ist uns schon klar, aber damit zum Arzt zu gehen, aber das ist natürlich eine Hürde, die ist nicht umsonst da. Also
ja, und man muss halt sagen, und es kann nicht sein, also Hilfe zur Selbsthilfe, man kann auch andere, also bei anderen gesundheitlichen Beeinträchtigungen ist ja nicht unbedingt immer die Lösung, dass man irgendeine Pille nimmt, sondern vielleicht auch, dass man Gesundheitsgewohnheiten anpasst, dass man psychische Probleme vielleicht löst.
Ja.
Ne, und nicht immer gleich dieses schnell und einfach, hier schnell online, mal kurz bla bla und dann wird mir schon irgendwas verschrieben werden, Punkt.
Ja. Das nächste Problem, wir haben ja schon gesagt, es gibt so eine leichte Vormachtstellung halt von so manchen Anbietern und wir wollen jetzt hier nicht die ganze Zeit über die Teleklinik haten, es gibt da noch andere, die wahrscheinlich nicht viel besser sind. Aber es sind halt die Beispiele, die wir jetzt heute rausgesucht haben. Ist ein Beispiel, was schon ein bisschen länger zurückliegt, auch von der Deutschen Apothekerzeitung von 2020. Und zwar auch wieder über eine gerichtliche Entscheidung gegen die Teleklinik. Und zwar ging es dabei im Endeffekt darum, dass halt genau diese Zusammenführung damals stattgefunden hat von Doc Morris und der Teleklinik. Und die haben damals das Serviceportal apotheken.de, nämlich hat die Zusammenarbeit dann mit der Teleklinik beendet. Und deswegen war es dann vor Ort Apotheken nicht mehr möglich, elektronische Rezepte von Teleklinik zu empfangen, weil sie halt natürlich ihren eigenen Anbieter mit Doc Morris dann pushen wollten. Und zu dem Zeitpunkt verfügte die Teleklinik noch über eine andere Partnerapotheke mit einer Versandhandelserlaubnis und das führte dazu, dass die Patienten ihre Rezepte halt nicht mehr in ihrer Wahlapotheke einlesen, in ihre Wunschapotheke einlösen konnten, sondern das halt bei dem Anbieter der Teleklinik machen mussten, obwohl die Teleklinik selber versprochen hat auf ihrer Seite, dass sie unabhängig sind und es eigentlich anders beworben haben. Und das ist natürlich auch was absolut natürlich nur auf ein wirtschaftliches oder so, ich sag mal so, das ist ja mutmaßen, wir interpretieren das jetzt ja alles, ne? Aber es lässt schon tief blicken, finde ich, wenn man sowas liest, dass es schon danach klingt, als hätte das die Teleklinik natürlich gemacht, um da ihre eigenen Kooperationspartner oder Partnerunternehmen zu pushen.
Mhm.
Und da gab es natürlich dann, das ist natürlich auch immer schwierig, weil da muss ein armer Apotheker da in der Nähe von Stuttgart, glaube ich, oder ein Schweizer war das, glaube ich, ist auch egal, klagen und dann halt eine einstweilige Verfügung erstmal erwirken gegen die Teleklinik, weil sie sich halt einen wettbewerbsrechtlichen Verstoß da zu Schulden haben kommen lassen und dieser Verfügung wurde auch stattgegeben und dann konnten die Patienten auch wieder ihre Rezepte halt dann in ihrer Wahlapotheke einlösen. Aber das sind halt alles Entwicklungen in Deutschland, wenn man die sich mal anguckt, dann merkt man schon, okay, da muss der Gesetzgeber schon ein paar rechtliche Rahmen abstecken, weil das sonst ganz schnell in eine Richtung geht, wenn die erstmal eine gewisse Marktmacht haben und die haben sie ja schon zum Teil, dann wird es ganz schwierig, dem nochmal irgendwie da nochmal einen Riegel vorzuschieben, weil die dann natürlich auch wieder politische Macht entwickeln, wenn sie groß genug sind. Und das sind natürlich Sachen, da muss die Politik halt auch genau hingucken. Ich weiß, es gibt genug, was man gerade machen muss, aber das ist eine Entwicklung, die ja aktuell noch im Gange ist. Wir wollen nicht erst wieder damit anfangen, wenn wir schon wieder in der Talsohle angekommen sind.
Ja, wir können ja jetzt schon die Weichen stellen dafür, dass es richtig läuft. Ne?
Genau, und deswegen haben wir jetzt hier nochmal so, also das waren jetzt alles nur Beispiele, gute wie negative. Und wir haben jetzt nochmal ganz kurz so ein paar plakative Großgruppen, sag ich mal, die wir euch nochmal nennen möchten, dann, was ihr so ein bisschen dann auch vielleicht mit nach Hause nehmen könnt.
Genau, also Telemedizin bedeutet, dass man aufpassen muss, auch dass man eben keine Überkommerzialisierung durch Plattformanbieter erwirkt. Wir haben es ja gerade eben dargestellt, es gibt halt einfach aktuell die Dominanz privater Plattformen, die exklusive Partnerschaften mit Apotheken oder auch Krankenkassen vereinbaren und dadurch eben den Patienten in der freien Wahl der Versorgung einschränken. Und man muss eben auch berücksichtigen, das sind wie gesagt Plattformen, die Ärzte beschäftigen, sodass halt auch gegebenenfalls höhere Gebühren zum Beispiel anfallen können. Ne?
Ja, auf der anderen Seite haben wir natürlich eine ungleiche Vergütung zwischen der Telemedizin und der Präsenzmedizin. Für die Krankenkassen ist es natürlich auf den ersten Blick erstmal attraktiver, die Telemedizin zu bevorzugen, weil es natürlich günstiger ist als ein Präsenzbesuch. Aber das kann natürlich auf der einen Seite Ärzte dazu verleiten, Telemedizin zu priorisieren, aber auch halt, obwohl ein persönlicher Besuch halt vielleicht sinnvoll wäre. Ne? Also und hintenher haben wir ja gesagt, wenn sich das weiter so entwickelt, dann wird die Telemedizin natürlich schnell teurer werden, weil dann ganz viele Arztkontakte vielleicht gesetzt werden, die auch unnötig sind.
Mhm.
Und außerdem haben wir da ein Problem mit der Spezialisierung auf lukrative Leistungen wieder, ne? Weil einige Akteure können sich dann halt ausschließlich auf diese telemedizinische Vergütung konzentrieren, während andere halt weniger rentable Aufgaben Aufgaben vernachlässigt werden, wie Nachsorge oder Prävention, weil man sich halt nur darauf vielleicht konzentriert, weil das, ne, wirtschaftlich, wir müssen alle an denken, wie wir irgendwie zurechtkommen im Alltag, dann sagt man halt, ja, okay, ich baller hier irgendwie noch 20 schnelle Telemedizintermine durch, anstatt noch die Frau Müller mit ihrer chronischen Wunde mir nochmal einzubestellen.
Ja.
Und es dauert eine halbe Stunde, weil die mir bringt mir immer noch Schokolade mit und erzählt mir noch von ihrem Dackelje. Mhm. Und das sind natürlich alles Sachen, die, das muss halt, da muss es Rahmenbedingungen geben und Regeln.
Genau. Dann hat Felix es ja eben ausführlich beschrieben, die Machtkonzentration bei Apothekenketten, die exklusiven Partnerschaften von zum Beispiel Teleklinik und Doc Morris sind natürlich super schädlich für alle lokalen Anbieter, die dann hinten runterfallen und eben keinen Zulauf von Patienten und Patientinnen mehr haben mit ihren E-Rezepten zum Beispiel.
Außerdem hast du natürlich einen gewissen Handel mit Patientendaten, ne? Weil auch da ist es natürlich so, die Daten sind wertvoll. Wir wissen es alle, wenn wir was im Internet suchen, wir werden sofort vollgespammt mit irgendwelchen Werbebenachrichtigungen, Micro-Targeting bei Social Media, jeder hat es schon mal erlebt. Und das ist natürlich auch so, dass auch diese Anbieter das natürlich nutzen. Ne? Das ist, wie gesagt, wenn, wie mit den zum Beispiel Potenzmitteln, wenn du das einmal gegoogelt hast und das schon hinterlegt ist bei dir in diesem Teleklinik oder Doc Morris, dann wirst du natürlich damit voll geschissen und das setzt natürlich dann auch wieder Kaufanreize, wo diese Anbieter dann quasi Geld verdienen wollen. Das ist leider dann, wir haben ja schon gesagt, diese Kooperationen, einige davon schon genannt und diese Entwicklung geht leider in der Zukunft weiter. Da wollen wir noch leider hier noch, müssen wir noch einen kurzen Ausblick geben. Und zwar hat auch die Techniker Krankenkasse sich nicht lumpen lassen und im Bereich der Fernmedizin auch mit der genau Teleklinik wieder eine Zusammenarbeit angekündigt im September letzten Jahres und damit natürlich auch indirekt wieder mit der Versandsapotheke Doc Morris. Und hier gibt es auch schon wieder harte Kritik, weil die Kritiker sehen hier natürlich die Trennung zwischen Arzt und Apotheke wieder gefährdet und außerdem gibt es natürlich erhebliche Datenschutzprobleme, wenn die Teleklinik da auf irgendwelche Daten zugreifen kann, die halt bei der Techniker Krankenkasse hinterlegt ist. Oder da eigentlich sicher sein sollten, muss man ja sagen. So, zu guter Letzt kommen noch mal ein paar Verbesserungsvorschläge bzw. Take-Home-Messages.
Genau, eigentlich Take-Home-Message zu unserem heutigen Thema Telemedizin ist, dass natürlich die Telemedizin eine gute Chance ist, um eine flächendeckende medizinische Versorgung zu gewährleisten. Da haben wir vor allem die Notfallversorgung und die hausärztliche Versorgung ja in den Fokus nochmal genommen. Es ermöglicht einen interdisziplinären Austausch auch über Kliniken hinaus. Aktuell, was sehr gut ist, ich glaube, perspektivisch durch die Krankenhausreform wird es wahrscheinlich dann auch wieder obsolet werden, wenn es ja immer mehr spezialisierte Zentren geben wird, wo ja Fachdisziplinen enger zusammenrücken werden, örtlich gesehen. Es kann eine Entlastung des Gesundheitssystems bedeuten, nämlich zum Beispiel auch, wenn es wirklich nur darum geht, mal, dass man eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung braucht oder ein neues Rezept, wofür man dann nicht extra zum Hausarzt oder am Wochenende vielleicht mal zum ärztlichen Bereitschaftsdienst gehen muss. Und man muss sich aber wirklich nur überlegen, wo das Ganze hinführt. Ne? Auf der einen Seite aus wirtschaftlicher Sicht, was wir ja vor allem im Hinblick auf unsere Apotheken jetzt erläutert haben. Aber auch zum anderen muss ich sagen, da musste ich sehr an den Professor Forst auch denken, Felix. Ich weiß nicht, wir hatten ja mal ein Gespräch gehabt noch am Schluss, wo es ja auch darum ging, Felix hat ja diese Weiterbildung auch gemacht für manuelle Medizin, ne, wo es ja viel auch um körperliche Untersuchung geht und was einfach sehr, sehr wichtig auch für die Medizin einfach ist. Ne? Also ich denke nicht, dass ein Videosprechstundentermin diesen persönlichen Termin in der Hausarztpraxis oder beim Facharzt ersetzen kann. Ne? Nee. Weil zur Medizin gehört halt einfach, den Menschen auch zu erleben, ne? Ihn, wie gesagt, körperlich ausführlich zu untersuchen. Und auch einfach der persönliche Kontakt ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für eine langfristig gute Behandlung.
Ne? Und vielleicht sollte man das eher halt als Entlastung sehen, gerade für diese Follow-ups, was wir gesagt haben.
Genau.
Einstellung für, um genau. Behandlungserfolg ja. zu überprüfen, um zu gucken, auch wenn ich jemanden, keine Ahnung, irgendwas Physio aufschreibe, dann muss ich den nicht nochmal sehen, wenn es dem gut geht, sondern es reicht einfach, wenn ich sage, nach 6 Behandlungen soll der sich bei mir einen 5-Minuten-Termin machen, wir reden nochmal kurz, ob die Knieschmerzen besser sind.
Ja, voll.
Oder ob der Blutdruck jetzt passt oder ob der Diabetes gut eingestellt ist. Aber diesen Erstkontakt, glaube ich, das ist häufig, außer wenn es jetzt wirklich um Husten, Schnupfen, Heiserkeit geht, aber das kann natürlich auch der Patient dann immer schwer selber beurteilen. Also
klar.
Deswegen, also ich glaube, der Erstkontakt sollte schon eher im Optimalfall bei der Hausarztpraxis oder beim Facharzt liegen und dann für die Follow-ups, finde ich, kann man schon machen. Also finde ich das eigentlich ein gutes Tool, gerade für Überprüfung von Therapieerfolg.
Ja.
So, liebe Julia, das haben wir doch wieder gut hingekriegt. Da mache ich jetzt mal die Abspielermusik an. Ah, nee, wir müssen ja noch ein Outro machen, ganz vergessen. Auch 2025 gibt's wieder die guten alten Outros und da will ich euch natürlich auch nicht den Jingle vorenthalten, den ich gemacht habe. Vielleicht hat noch nicht jeder gehört. Lebe glücklich, lebe froh. Jetzt kommt das AMS-Outro. Ich finde es immer noch so bescheuert, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich da nochmal ran muss. Naja, gut. Ich habe auf jeden Fall Post bekommen. Das wollte ich euch natürlich mal erzählen. Und zwar, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber man guckt ja dann doch mal ab und an seinen Briefkasten. Und ich mache das nicht so regelmäßig. Wie machst du das, Julia?
Ich mach's eigentlich gar nicht, macht immer der Sean.
Okay, gut. Aber ich habe auf jeden Fall einen Brief bekommen von meinem ehemaligen Arbeitgeber und der war in DIN A4-Format. Und ich muss sagen, man kriegt ja nie was im DIN A4-Format. Das heißt, das sind entweder Zeugnisse oder irgendwelche offiziellen Dokumente. Und ich habe der Julia es auch schon hingelegt und zwar kann sie ja mal erzählen, was ich da bekommen habe.
Genau, Felix hat Post von der Universitätsklinik in Frankfurt bekommen und wollte es uns anscheinend nicht erzählen, aber...
Ich habe wieder einen Arbeitsvertrag zugeschickt bekommen, obwohl ich mich da nicht mehr beworben hatte oder irgendwie jetzt groß mit denen in Kontakt stand. Aber ich bin auf jeden Fall, jetzt habe ich nochmal einen Vertrag vorliegen als wissenschaftlicher Mitarbeiter, da im Sommer anzufangen für 7 Monate.
Was haltet ihr davon? Soll Felix das machen?
Es passt auch alles, der Name ist korrekt. Es steht auch im Vertrag drin, dass ich irgendwie keine Probezeit mehr habe. Also keine Ahnung, war anscheinend versehen, aber ich nehme es mal als Kompliment für meine gute Arbeit, die ich da geleistet habe. Und ja, muss ich mal nochmal anrufen nächste Woche und gucken, wer eigentlich jetzt einen Vertrag haben wollte. Aber naja, genau. Ist auf jeden Fall schon unterschrieben. Also ich könnte da theoretisch, weiß zwar nicht in welcher Fachabteilung, aber einen Vertrag habe ich schon mal.
Yeah.
Und es war auf jeden Fall ein witziger Moment schon mal dieses Jahr. Was natürlich auch immer wichtig ist dieses Jahr, sind die guten Vorsätze. Ich habe auch einen mitgebracht. Hast du einen gemacht dieses Jahr wieder?
Also ich habe nur ein Ziel, was ich erreichen will eigentlich.
Okay.
Das nehme ich mir jetzt seit vielen, vielen Jahren vor, aber jetzt auf jeden Fall. Und zwar will ich einen Klimmzug schaffen dieses
ein
Jahr.
Ein Klimmzug. Was für ein Klimmzug? So einen hängenden Klimmzug? Also richtig von unten?
Ja, hoch. So einen richtigen Pull-up. Okay. So und dann
okay.
So.
Mit Kopf über die Stange kommen.
Ja, also ich muss jetzt kein Muscle-up werden, aber...
Muscle-up.
Weißt du, meine Vorstellung ist immer so, da ist so eine Stange und dann springt man so dran und zieht sich so hoch und denkst so, wow, ich bin voll stark.
Sehr gut. Ich will auch stark sein und zwar stark im Verzicht auf Alkohol und möchte dieses Jahr dann kein Alkohol trinken, beziehungsweise die einzige Gelegenheit, die ich da ausklammern muss, ist, wenn wir mit unserem dementen Opa da in sein Lieblingsrestaurant gehen, weil wenn man den da hinsetzt und der dann, wenn man das Auto schon umpackt, dann steht schon der Prosecco Rosé am Tisch und da freut er sich auch wirklich immer sehr drüber, deswegen und für die ein, zwei Male, die ich da vielleicht im Monat mit dem Essen gehe, werde ich den Prosecco Rosé, werde ich ihn jetzt nicht aktiv ablehnen, aber ansonsten möchte ich keinen Alkohol trinken. Außerdem haben wir noch einen anderen guten Vorsatz und zwar wollen wir zum ersten Mal was zusammen wieder unternehmen, Julia, am 15.01.
Genau, da wollen wir nochmal daran erinnern, wir hatten es schon bei Instagram mal gepostet, da wird gestreikt in Stuttgart, ist die Hauptversammlung für alle VKA-Häuser. Wir hatten ja darüber berichtet, schon im November sind ja leider die Verhandlungen gescheitert vom Marburger Bund und der VKA und ja, jetzt geht's in die nächste Runde.
Und wir wollen teilnehmen. Ich darf nicht streiken, deswegen muss ich mir frei nehmen, aber wir freuen uns, wenn wir vielleicht den einen oder anderen da treffen. Wir nehmen auch ein paar Aufkleber mit und machen auch mal ein witziges Transparent, würde ich sagen, oder Julia? Okay.
Ansonsten, wir freuen uns weiterhin, wenn ihr uns bei Instagram followt, ams-podcast. Für weitere Empfehlungen, Wünsche, Anmerkungen oder auch Reels, die ihr uns wieder zuschicken könnt, sonst auch über den Instagram-Account, aber auch unsere E-Mail-Adresse auf messerschneidepodcast@gmail.com. Weiterhin gerne liken. Wir freuen uns über jeden Like. Wir hatten ein hervorragendes Spotify-Rapt. Ich weiß nicht, wer das sonst auch macht, immer mit seiner eigenen Musik. Das gibt's auch für Spotify Creator. Das war sehr toll. Das hat uns sehr gefreut. Vielen Dank auch nochmal an der Stelle. Wir hatten wirklich nochmal ganz, ganz viele neue Hörer und Follower gehabt. Es macht Freude, das anzugucken. Felix hat sich es leider nicht angeguckt, obwohl ich es ihm zugeschickt habe. Ja. Ich habe es mir mehrmals angeguckt, weil es mich immer...
Ich wollte jetzt gerade einfach so tun, als hätte ich es angeguckt.
Ja, egal. Also vielen, vielen Dank auch nochmal an der Stelle wirklich für euren Support. Wichtig immer nach wie vor noch eine große Masse kann was verändern.
Wir schneiden weiter.
Ja auch.
Und zwar jetzt noch mit einem Outro-Song, den ich euch heute mitgebracht habe. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, ich mache es im Hintergrund schon mal an. In Österreich heißt der... heißt das Arbeitsamt, auch AMS, auf Messerschneide. Und da gibt es einen Song, den ich zufällig in meine Rotation reingespült bekommen habe und den hören wir uns jetzt gemeinsam an. Bis zum Refrain.
Läutet der Wecker, weil ich hab heute einen Termin. Das Wetter ist heiter bis wolkig in einer Stadt an der Donau in Wien. Und ich geh mit meiner Krawatte und meine Krawatte mit mir. Die Hose, die ist blau. Das Sakko ist von H&M ausgeliehen, weil am Arbeitsmarkt ist heute Schlussverkauf. Und dafür macht man sich schick. Oh, hallo, Frau Arbeitsmarkt-Servicefrau. Der letzte Job ist mir leider missglückt, tut mir leid. Ja, Sie kennen auch bestimmt dieses Sprichwort. Verliebte Köche versalzen den Brei. Ich kann nicht mehr arbeiten gehen. Ich will mit dir Hand in Hand über'n Kudamm spazieren. Ganz egal, was, lass die Leute reden. Was wissen die schon von der Welt? Vom Küssen, da kommen die Kinder. Vom Arbeitsamt, da kommt das Geld. Und wenn du willst, dann fahren wir nach Venedig, nach Paris oder nach Shanghai. Nur Geld hab ich gerade zu wenig. Vielleicht kannst du mir jetzt...